Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast.
Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo an alle Darts-Fans und Freaks hier zu einer weiteren Folge auf Spotify, Apple Podcasts und meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Checkout. Heute, wie immer, alle Infos, alle Updates zu den aktuellen PDC-Events. Es gibt da auch viel zu besprechen, denn hinter uns liegen seit der letzten Folge vor 2 Wochen gleich 2 Events auf der European Tour. Eines in Mannheim, das andere in Riesa. Darüber spreche ich heute mit Marvin Vandenboom, Redakteur bei Daten.de. Das Interview gibt's gleich. Vorher habe ich noch ein bisschen was vorbereitet und zwar hat mir Marvin dankenswerterweise Töne bereitgestellt aus Mannheim. Er war dort vor Ort und hat unter anderem mit Glenn Durrant gesprochen, mit Rob Cross gesprochen und da werde ich thematisch jetzt auch mal ansetzen. Rob Cross, dem liegt ja ein Thema seit ein paar Wochen, Monaten auf der Zunge. Der ärgert sich immer wieder über das Verhalten der deutschen Fans, die, wenn Deutsche spielen, teils sehr, sehr konsequent in den entscheidenden Momenten die Gegner der Deutschen ausbuhen. Im Gespräch mit Marvin hat Rob Cross jetzt mal genauer erklärt, was er meint und was er auch konkret an den deutschen Fans in dem Fall kritisiert.
To be honest with you, every country is going to support their own country in the correct way to what they deem fit. Obviously, when we play in England, it doesn't happen every match, and it could be critical there because obviously we have 6 majors. But at the same time, it is what it is, and all I probably ask for is a bit of consistency. So if they want to boo me, if I play Max, then boo me the whole game, or if I play Gabriel, boo me the whole game. Don't go up and down and then whistle, and that bit to me is disrespectful because there's no consistency to the game. I can take getting booed, I can deal with it. I just don't like sort of they do nothing and then they start and then they go off and then they start. So that was really my complaint, but at the same time I'm a professional, I deal with it, I move on, and whatever way it works out, I still got to do a job because I got to feed my family.
Klare Worte von Rob Cross. Ihn stört's also grundsätzlich nicht, dass die deutschen Fans auch die deutschen Spieler supporten, klar. Es geht ihm aber darum, dass er, wenn auch das ganze Spiel über ausgebuht wird, klingt erstmal komisch, aber ihn nervt es, dass es so inkonstant kommt. Also konstantes Ausbuhen ist für ihn nicht das Problem, aber diese, wie er sagt, Up and Downs, die sind das Problem. Mal wird er also nicht ausgebuht, dann beim entscheidenden Dart zum Leckerwin wieder, dann wieder nicht, dann wieder und so weiter. Ziemlich schwieriges, ziemlich kompliziertes Thema, würde ich sagen. Sagt mir gerne, wie ihr zu der Thematik steht. Ich denke mal, das wird uns noch lange beschäftigen. Auch wenn man sich den neuen PDC-Kalender anschaut, dann sieht man ja, es gibt auch im nächsten Jahr wieder genauso viele Turniere in Deutschland wie bisher. Einer, der mit den deutschen Fans noch nicht negativ in Berührung gekommen ist, vielmehr sehr positiv ausschließlich über die deutschen Fans spricht, das ist Glenn Durrant. Der redet im Gesamten auch nur positiv über Deutschland, hat jetzt ja auch in Mannheim in Riesa 2 gute Turniere gespielt. Mittlerweile lernt er sogar Deutsch, hat er Marvin erzählt.
Wunderbar, I had a fantastic time. I love being in Germany. I'm beginning to learn the language and I start my first lesson in England in 2 weeks' time. But the Germans, they love the darts and that win enables me now to be in the European Championships and that I'm very happy with.
Ja, das merkt man ihm an. Er ist sehr glücklich aktuell. Es war ja auch ein wichtiges Wochenende da in Mannheim. Er hat es auch angesprochen, für die European Darts Championship Ende Oktober in Göttingen qualifizieren können durch ein gutes Turnier dort. Generell spielt er ja wirklich ein überragendes erstes Jahr nach seinem Wechsel von der BDO zur PDC. Das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Dabei wäre alles fast vorbei gewesen, bevor es anfangen konnte, und zwar bei der Q-School im Januar. Da überstand er oder musste Matchstarts überstehen bei 2-4 Rückstand gegen Matthew Dennett, hat das Spiel noch gedreht, hat dann auch noch genügend weitere Siege einfahren können, um sich die Tourkarte zu holen, und auch daran denkt er im Interview mit Marvin.
It's absolutely incredible and I often think of that game at Q-School because I probably would have been at work now and not playing PDC darts, and it's just an amazing how millimeters can change your life, and Q School changed my life, and I've won 3 BDO titles, but I'm the happiest today standing by you than I've ever been.
Er sagt, dass er häufig über das Match gegen Dennett nachdenkt. Dieser Moment zeigt ihm, dass Millimeter ein Leben verändern können. Wenn er gegen Dennett verloren hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch in seinem alten Job. Jetzt ist er der glücklichste Mensch überhaupt. Kein Wunder, nach 2 Turniersiegen, nach bereits 2 Turniersiegen in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour und einem World Matchplay Halbfinale inklusive eines Sieges gegen Michael van Gerven dort beim legendären Turnier in Blackpool. Das also sollen erstmal ein paar Statements aus Mannheim gewesen sein für euch. Jetzt rufe ich, wie versprochen, Marvin van den Boom an, Redakteur bei Daten.de.
Hi.
Hi, grüß dich, Marvin. Hi. Da du ja jetzt auch ein alter Bekannter bist hier im Podcast, können wir direkt loslegen, würde ich sagen. Lass uns starten mit einem ausführlichen Blick auf das Event jetzt ganz aktuell in Riesa, was da am Wochenende gestern Abend zu Ende gegangen ist. Gervin Price hat den Titel bei den International Darts Open in Riesa verteidigt. Sets himself. It's tops for the match. Yeah. And he hits it. Gervin Price successfully defends the International Darts Open with victory over Rob Cross. Topsy-turvy affair with Rob Cross Lee 4-2 and 5-3. But he couldn't hold on to those breaks of throw and Gervin Price runs out winner by 8 legs to 6. Hat er einen weiteren Urschrei landen können mit dem Match da zum 8-6, hat das 108er-Finish da direkt auf die Doppel-20 ausgemacht. Ich fand ihn das ganze Wochenende schon echt stark, hatte in der ersten Runde gegen Kyle Anderson ein überragendes Spiel. Was macht denn für dich den Gervin Price in 2019 aus? Ist es ein gereifter Gervin Price, konstanter Gervin Price? Wie charakterisierst du sein Spiel aktuell?
Bei Price finde ich etwas schwer zu sagen, weil bei ihm mache ich eigentlich immer daran fest, wie dann Leistungen sind, wie eigentlich sein Fokus auf dem Turnier liegt. Zum Beispiel hat man beim World Cup ja die Geschichte, dass er irgendwie einen Abend vorher gerade aus dem Urlaub wiedergekommen ist und dann ja auch mit Wales, mit Johnny Clay zusammen früh rausgeflogen ist. Da war die Vorbereitung nicht optimal und dementsprechend lief das Ergebnis nach hinten. Und jetzt fand ich ihn am Wochenende zum Beispiel sehr fokussiert. Er wusste ja, was auf dem Spiel steht, Titelverteidiger. Das heißt, 25.000 Pfund mussten auch irgendwo verteidigt werden. Und ich fand ihn von Anfang an absolut fokussiert. Wenn er seine Emotionen reinbringt, davon lebt sein Spiel ja. Das ist einfach so. Wenn er die reinbringt, dann spielt er auch wirklich gut. Und vor allem, ja, wie du gerade schon gesagt hast, im Finale, aber auch schon gegen Dan Downs, kamen dann die Emotionen auch wieder raus. Er hat sich selbst bei Finishes wieder in seiner Art gefeiert, aber wirklich auch stark gefinisht. Gute Scores teilweise, auch wenn die Averages vielleicht im Finale 93 nicht so hoch war, aber zum richtigen Zeitpunkt war er zur Stelle. Und ja, dieses Jahr auch schon 2 Pro-Tour-Events gewonnen, das Back-to-Back. Also Price sehe ich schon stärker als im letzten Jahr. Auch da hat er den Grand Slam gewonnen, aber ich finde ihn dieses Jahr etwas reifer. Allerdings hat er auch Turniere dabei, wo er halt ein bisschen abschenkt, was den Fokus angeht. Sobald er so ein bisschen nachlässt, so ein bisschen gleichgültig an die Sache rangeht, finde ich, bleiben die Ergebnisse auch direkt aus. Also er hat noch nicht dieses B- oder C-Game, was halt ausreicht, um solche Spiele zu gewinnen. Das hat ein Van Gerven, das hat Peter White manchmal oder ein Rob Cross, aber ein Gerven vielleicht nicht. Aber wenn er das noch schafft reinzukriegen, dann wird es vielleicht sogar noch höher gehen. Mal sehen. Aber schon insgesamt das Bild, was Price abgibt, etwas besser als im letzten Jahr.
Ja, ich finde nämlich auch, dass er häufiger diese Leistungen bringt, jetzt auch von diesem Wochenende. Was mir auffällt bei ihm oder an seinem Spiel ist, das zielt auch auf was ab, was du gesagt hast. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich auch extrem an seinen Gegnern hochzieht. Sprich, er hat da wirklich einen starken Gegner wie Kyle Anderson in der zweiten Runde oder in seiner ersten Partie in Riesa, der selbst ein 100er Average spielt, dann kann er da auch nochmal ordentlich draufpacken. Und andererseits sind dann halt so auch so Dinger drin wie beim World Cup oder jetzt auch ein schwächeres Spiel zum Beispiel. Also war immer noch, glaube ich, von Average so auf 94, aber gegen Joe Mernon war das jetzt nicht überraschend. Zum Beispiel. Also das ist so für mich auch das, was ein bisschen sein Spiel charakterisiert, schon das ganze Jahr.
Ja, absolut. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also er erlebt halt von den Emotionen, wie schon gesagt, aber wenn er die reinbringen kann, dann spielt er auch einfach besser. Und wenn das so ein Spiel ist, wo ja, es geht so hin und her und ohne große Highlights, er rutscht dann mal in die 5 ab oder in die 1, hat dann manchmal auch Phasen, wo Doppel 20 nicht funktioniert und Doppel 10 als Backup auch nicht, dann schafft das dann irgendwie hier auf der Doppel 12 dann sich ein paar Lecks zu holen. Also er ist schon etwas variabler geworden, aber zum Beispiel unten Doppel 16, Doppel 8, da sehe ich ihn halt noch nicht so stark. Also er ist schon auch ein wenig limitiert, finde ich schon in seinem Spiel. Also er macht halt viel mit der 20. Gut, er hat dieses Mal jetzt auch öfter mal die 19 mit einbezogen, aber ich finde schon, dass er da Doppel 10, Doppel 20 zu sehr fokussiert ist. Weil wenn es dann irgendwie wie auf der Wave dann in Doppel 8, Doppel 16 Richtung geht, da finde ich schon, hat er noch seine Schwächen. Und das merkt man dann auch in so Lags manchmal. Und wenn er da in die Richtung gehen muss, dann wirkt er auch nicht gerade so glücklich, dass er da hinwerfen muss. Ich glaube, wenn er da noch ein bisschen dran arbeiten kann, ja, wäre es natürlich noch wichtiger, weil Finishing ist schon auch Teil seines Spiels. Denn er ist schon einer, der auch gerne mal so eine 108 mal mitnimmt auf der Doppel 20. Und da sehe ich auch seine Stärken eigentlich. Also ein solider Scorer, aber auch dann, wenn es dem Gegner wirklich wehtut, dann ist er auch da mit den Finishes. Und wenn er das halt wirklich nochmal steigern kann, die nächsten Jahre vielleicht, dann ja, wäre vielleicht sicherlich einer für die Top 4.
Ja, definitiv. Also sieht ja auch, was die Order of Merit für nach der WM betrifft. Also aktuell ist da seine Ausgangsposition, die geht ja eher in Richtung Top 4 als runter in der Rangliste. Und auch jetzt ist er ja schon wirklich jetzt konstant in den Top 10 das ganze Jahr, auch bedingt natürlich durch seinen Grand Slam-Sieg letztes Jahr. Lassen wir über seinen Finalgegner von Riesa sprechen, Rob Cross. Viertes Finale bereits gespielt auf der European Tour, aber immer noch keins gewonnen. Lässt sich da irgendwas raus ableiten oder sagt man, gut, Rob Cross hat die WM gewonnen, die vorletzte WM hat dieses Jahr das Matchplay gewonnen, also es läuft ja alles in allem dann doch sehr gut, wenn auch vielleicht ein bisschen kurios, dass er ja fast genauso viele große Events gewonnen hat wie auf dem Floor, also bis auf so ein paar Players Championship Events in den letzten beiden Jahren ist da ja auf dem Floor, ja, ist er da häufig zweiter Sieger oder scheidet im Halbfinale aus?
Ich finde es bei Rob Cross dieses Jahr eigentlich faszinierend, dass er bei den großen Turnieren vollkommen zur Stelle ist. Er war im Finale UK Open, Finale Premier League und jetzt auch das Match gewonnen. Das sind natürlich die ganz großen Sieger in diesem Jahr, wo Rob Cross absolut vorne mitgemischt hat. Und darauf kommt für die Order of Merit doch erstmal an. Also die großen Dinger, da war er zur Stelle. Da kann man ihm gar nichts vorwerfen. Da ist er absolut fokussiert gewesen, hat auch absolut die Ergebnisse geliefert. Ich finde, und das ist eigentlich nur meine Theorie, das ist mir jetzt aber öfter schon aufgefallen, dass Rob Cross dann Probleme bekommt, wenn er mehrere Spiele in einer Session absolvieren muss. Das war bei den UK Open schon so, wo er gegen Nathan Aspinall ins Finale geht, eigentlich als Favorit, aber da total kraftlos war. Hat auch im Nachhinein gesagt, er fühlte sich leer, da war nicht mehr viel mit Konzentration da bei ihm. Und das ist auf der European Tour natürlich auch absolut wichtig. Dieser Sonntag ist schon hart, man hat im besten Falle halt 4 Matches. Man hat diese Pausen vom Nachmittag in die Abendsession hinein, da dann 3 Matches in steiler Distanz. Das hält an den Kräften, absolut. Und da sehe ich bei Cross schon durchaus Probleme. Bin ich behaupten, dass es irgendwie an der Fitness liegt oder an irgendwelchen anderen Geschichten, aber es ist halt auffällig, dass er das irgendwie nicht zu Ende bekommt. European Tour, 4 Finale ist natürlich für einen Mann wie Rob Cross, man erwartet das schon quasi von ihm, aber mental natürlich irgendwann fängt es dann auch an zu rattern, weil man denkt natürlich schon auch nach, okay, jetzt war ich 4 im Finale, warum klappt es irgendwie mit dem Titel nicht? Und er hat irgendwie in jedem Turnier mindestens 1 Spiel dabei, das gilt auch für die Player Championships, wo er irgendwie ein bisschen, ja, schlechter spielt. Also dann kratzt er da irgendwie nur an der 90er-Marke rum und vorher deutlich über 100. Also auf der Proto finde ich ihn dieses Jahr extrem stark, was die Averages angeht. Da ist er bei den absoluten Top-Averages dabei. Aber er schafft irgendwie Wege zu finden, nicht zu gewinnen. Das hat Dan Dawson, glaube ich, auch im Kommentar am Wochenende nochmal gesagt. Irgendwie schafft Cross dieses Jahr bei solchen Turnieren ein Spiel einzustreuen, wo dann irgendwie gar nichts geht, wo er dann Darts hat, die dann die 7 landen in die 1 und der weiß irgendwie dann auch gar nicht, warum. Also, weil generell fand ich ihn eigentlich wieder sehr stark, vor allem bis zum Halbfinale ja nur 2 Lecks abgegeben in 3 Matches. Joe Carlin 6-0 geschlagen, Richard North 6-1 geschlagen und am Samstagmittag war John Henderson 6-1, ist ja keine Laufkundschaft. Also generell fühlt Cross ein sehr, sehr gutes Jahr und da ist er auch, denke ich, sehr mit zufrieden. Das hat er auch von dem Interview in Mannheim auch gesagt, dass er da echt auf einem guten Weg ist, auch sich viel besser sieht als 2018. Da war halt diese Sache mit Premier League und Weltmeister und alle wollen was von ihm. Und dieses Jahr ist er ein bisschen weniger im Fokus wie im Jahr davor. Und die Ergebnisse sind absolut zufriedenstellend. Und ich denke auch, dass Rob Cross in Zukunft auf jeden Fall mehrere European Tour Events gewinnen wird. Da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, absolut. Bislang kann man ja so zusammenfassen, dass er eine absolute Major-Maschine ist. Das ist ja erstmal grundsätzlich besser als andersrum. Da gibt es ja auch ein paar Kandidaten.
Ja, absolut. Also Ian White hat diese zwei European Tour Events gewonnen. Aber bei den Majors läuft es halt immer noch nicht. Beim Matchplay hat auch wieder die Niederlage in Runde 2. Und da wird das große Geld halt eben gemacht für die Order of Merit. Da wird auch die Premier League, die Premier League Plätze werden ausgespielt. Und da hat Cross halt eben absolut die Nase vorne vor solchen Spielern. Daryl Gurney ist auch so einer, der auf der Bühne eher viel besser spielt als auf dem Floor ohne Zuschauer. Und klar habe ich lieber einen Spieler, der quasi eine Rampensau ist und auf der Bühne performt. Dimitri Vandenberg zum Beispiel, auch ein Kandidat dafür, der sehr, sehr gerne auf der Bühne spielt und da auch deutlich besser spielt als auf dem Floor. Und das, aber trotzdem, du hattest ja auch in den letzten Sendungen auch mal die Interviews von Dan Dorton und so, die Brötchen werden erstmal auf dem Profi verdient. Man muss sich erstmal bei diesen Turnieren halt qualifizieren für die Majors. Das ist halt trotzdem wichtig. Man kann nicht nur auf dem großen Status performen, man muss eben auch die Grundlage dafür auf der Profi setzen.
Ja, absolut. Da wären wir dann jetzt auch schon bei dem Brot-und-Butter-Geschäft, das ja auch die deutschen Spieler bedingt. Wir kommen später noch zum Race für den Grand Prix und auch zum European Order of Merit nach 12 von 13 Turnieren. Auch da sieht es ja jetzt nicht so rosig aus. Jetzt waren in Riesa zwar 6 Deutsche am Start, davon aber keiner aus der Tourcard-Inhaber-Riege, also sprich Clemens, Schindler, Bunse, Hopp, sondern eben 6 Host Nation Qualifiers. Lag auch daran, dass Michael van Gerven und Chisnell noch kurzfristig abgesagt haben, dadurch dann von 4 auf 6 erhöht wurde. Und ich muss ja sagen, sensationell hat es trotzdem einer ins Achtelfinale geschafft mit Michael Rosenauer im spätesten Spätherbst seiner Karriere. Was sagst du zu seinem Abschneiden in Riesa?
Ja, auf jeden Fall eine Überraschung. Das hat mich Emmy schon imponiert, weil Rosi selber gesehen hat, dass er eigentlich gar nicht so gut spielt. Also die Averages 81,6, 83,5 und dann 79 reichen ja eigentlich für die European Tour nicht aus. Also eigentlich machen wir uns doch nichts vor. Ich teile jetzt mal in solchen Geschichten eigentlich in Runde 1 aus. Und ja, die Quali für ihn hat er ja auch gesagt, das ist schon mal immer ein Erfolg, 1000 Pfund, das nimmt man natürlich gerne mit. Hat ja für die Breite auch noch Qualität am Abend am Donnerstag, also hat da echt einen guten Abend erwischt und hat dann aber einfach, was ich unglaublich fand, brutal seine Chancen genutzt. Also gut, in seinem Auftaktspiel gegen Michael Decker war es eher so ausgeglichen, also da war jetzt keiner, der irgendwie besser war und da hat Rosenauer einfach dann im richtigen Moment gescheckt und dann 6-4 gewonnen. Da hatte Decker natürlich auch schon bessere Spiele gehabt, aber vor allen Dingen am Samstag gegen Peter Hortalski fand es einfach brutal, wie Rosenauer seine Chance genutzt hat. Da muss man sagen, das heißt jetzt, die Doppel natürlich überhaupt nicht getroffen. Das kommt wahrscheinlich in 100 Spielen dann einmal vor, aber das heißt, dass er so an den Doppel scheitert. Aber trotzdem hat Rosenauer eine super Checkquote da hingelegt und jedes Mal dann einfach die Chancen auch genutzt. Und das gehört einfach zum Dartsport auch dabei und das muss man erstmal schaffen. Klar hat dieser Mann, und das wissen wir ja von seinen WM-Teilnahmen, die ja schon gefühlt die Ewigkeit her sind, aber dieser Mann hat eine brutale Erfahrung. Und das ist natürlich manchmal auch wichtig. Also hätten wir jetzt eine andere deutsche Host Nation Qualifier gehabt, die vielleicht im Scoring ein bisschen stärker sind, aber dann eher auf den Doppeln scheitern, habe ich lieber Michael Rosenauer in solchen Spielen, der einfach sieht, okay, der Gegner, der schwächelt gerade, dann nutze ich doch mal die Chance und schau mal, wenn ich jetzt 2, 3 Lecks hintereinander gewinne, wie der so reagiert. Und im Fall von der Tatsky war es halt so, dass der irgendwann total verzweifelt ist an den Doppeln. Hat ihn jeden Leck, war ja im Scoring besser. Aber trotzdem hat Rosi einfach die Chancen genutzt. Und dann stand er auf einmal Sonntag im Finaltag. Und hatte da gegen Glenn Down sogar auch schon eine kurze Phase, wo Down auch schon angefangen hat, die Doppel irgendwie kläglich zu vergeben. Aber am Ende hat sich dann doch das umso bessere Scoring von Down da durchgesetzt. Und trotzdem aber 3000 Pfund. Die nimmt Rosenau sicherlich gerne mit. Das ist nicht mehr alltäglich für ihn, dass er solche Ergebnisse und vor allem so an Preisgeld einstellt.
Ja, definitiv. Nicht alltäglich ist es auch für Steffen Siepmann, der ja schon einige gute Ergebnisse jetzt in diesem Jahr hat, also sich für einige Turniers hat qualifizieren können, ist glaube ich auch bei 5000 Pfund in diesem Jahr. Hat jetzt auch einen Sieg gelandet gegen Andy Bolton, spielt insgesamt also eine gute Euro-Tour. Dann gab es noch ein paar Debüts, Ole Lukko, Christian Jentschke und Mike Poge. Außerdem dabei Manfred Bilderl und nur den letzten, den kannte ich überhaupt. Also was ist zu den anderen Granden des Dartsports zu sagen?
Ja, Christian Jentschke fand ich schon im Qualifier in Mannheim sehr interessant. Da hat er schon recht gute Averages gezeigt. Hat dann im Finalspiel, glaube ich, nicht geklappt für ihn. Hat dann jetzt dann in Riesa wieder gespielt und sich dann qualifiziert, hat dann etwas mehr geschwankt, aber hat trotzdem im Qualifier ein, zwei Spiele dabei, die nahe an der über der 90er-Marke waren. Ich glaube, fast sogar einmal recht Richtung 100. Ja, da fand ich eigentlich ganz souverän auf der Bühne, hat jetzt nicht so den Eindruck gemacht, dass er da extrem nervös ist gegen Justin Pipe, der ja auch keinen guten Tag hatte. Aber trotzdem, finde ich, Average am Ende natürlich nicht genug, aber ja, mal sehen. Also wenn dieser Zug es dann irgendwie dann öfter mal probiert, muss man schauen, wie es dann die Zukunft zeigt. Bei Mike Poge ist es eigentlich ja ähnlich. 70er Average auf der Bühne reicht einfach nicht aus. Das heißt also ich selbst, das wissen wir alle. Aber für dieses Spiel einfach mal einmal die Quali zu schaffen und dann auf der Bühne zu stehen gegen solche Spieler, ist schon eine Riesenerfahrung wert. Ebenso auch natürlich für Ole Lukko, der jetzt ohne Let nach Hause gegangen ist. Aber da ist auch auf einem Davy van Baarle getroffen, der ja darum irgendwie alles getroffen hat in diesem Spiel, 103 Average. Ja, wobei Lukko eigentlich ganz gut gescored hat, fand ich. Und manche Bilder, ja, der kennt noch von der Super League, zweite Mal Lupinto dabei, hat auch schon bei den German das macht, auch ein etwas älterer dann schon, ja, gegen Lukko, der auch gut gespielt hat. In den Spielen war, ja, von der Leistungsstärke einfach nicht mehr drin, auch wenn die Gegner teilweise gut was angeboten haben. Vor allem Richardson und Pipe wären sicherlich für Leute wie Clemens oder Hopp mehr als schlagbar gewesen an so einem Tag. Und so Steffen sieht man nochmal, ja, der spielt echt eine gute Jupin-Tour, der ist generell auf der Jupin-Tour-Bühne, finde ich, ja, von den deutschen russischen Qualifiern immer recht hoch einzuschätzen, weil er da echt eine gute Quote hat. Auch in der ersten Runde hat er ja schon einmal die dritte Runde auch erreicht gehabt und gegen Andy Bolton auch ein schwieriges Spiel gewonnen. Denn hat früh geführt, Bolton kam aber zurück und war eigentlich dann der bessere Mann. Aber sieht man, fand ich dann wirklich gut, er hat Matches gegen sich, aber er hat die Chancen dann eben genutzt. Und auch gegen Johnny Clayton wirklich nicht schlecht gespielt, gerade geführt, am Ende hat es dann nicht gereicht. Aber sieht man sicherlich einer, ja, der vielleicht sogar Richtung Tourkarte irgendwann mal marschieren kann. Ich denke, er wird wieder an der Q-School teilnehmen. Super League würde ich ihn eigentlich auch sehr gerne sehen. Vielleicht auch das dann, sich dafür zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall einer, den ich schon in die Top 16 der deutschen Spiele einordnen würde.
Ja, definitiv. Zumal da ja auch mit Ricardo Pacheco jetzt einer raus ist, der gar nicht mehr spielt. Also sind es eh nur 15. Und von daher hätte er sicherlich seine Berechtigung. Dann lass uns jetzt mal über die Vorwoche sprechen in Mannheim. Da warst du persönlich auch ein paar Tage vor Ort. European Darts Matchplay mit dem erstmaligen Sieger Joe Cullen. Das war letztendlich doch irgendwann auch überfällig, dass der mal ein großes Turnier, was heißt ein großes, aber für sich das größte Turnier seiner Karriere gewinnt.
Ja, Joe Cullen. Ein Spieler, dem alle nachsagen, ein Riesentalent seit Jahren, vielleicht sogar gesagt wurde, der so ein Talent, der ist Major Material, der wird irgendwann die Major-Titel abräumen. Da sind sich eigentlich alle einig und ich sehe mich da eigentlich an, dass Joe Cullen einen der besten Wurfstile besitzt, die es auf der Tour gibt. Das sieht so locker aus. Er schaut die Daten kaum an, da kommt ja alles irgendwie aus der Bewegung raus. Das ist alles irgendwie sehr smooth bei ihm. Und deswegen war auch für mich irgendwann so die Frage, ja, wann gewinnt er denn sein erstes großes Turnier? Ich meine, Karl ist auch jetzt schon länger dabei. Er hat dann zwar auch oft gesagt, ja, okay, ich bin zwar lange dabei, aber irgendwie trotzdem, ich brauche noch mehr Erfahrung. Und trotzdem hat es irgendwie dann gedauert, bis er mal so einen Titel geholt hat. Letztes Jahr West bei den European Championship, was meine ich, kurz davor, wo er dann irgendwie am Ende dann wieder nicht seine Leistung bringen konnte, beziehungsweise Matchstart vergeben hat, wo man dachte, okay, das könnte jetzt der Durchbruch sein. Ich erinnere mich an das Match, World Matchplay gegen Gary Anderson im letzten Jahr, wo er brutal gespielt hat, hat Anderson neun Darts geworfen, es ging in die Verlängerung. da war Kalm, glaube ich, so in der Höchstform seiner Karriere. Dieses Jahr bisher eigentlich eher enttäuschend, muss man sagen. Ein paar okay Results dabei gewesen, aber dann auch wieder ja viel Erstrundenniederlagen. Und das ist eigentlich, was so Kalm irgendwie auszeichnet, so viele Aufs und Abs. Und das ist natürlich immer schwierig, weil ja Konstanz einfach diesen Sport prägt. Die besten Spiele sind eben die Konstanzen auf der Tour. Zu denen gehört Kalm einfach nicht. Also der kann natürlich wie in Mannheim, wenn er mal wirklich sein Potenzial ausschöpft, einen Drake-Schlag, einen Zendown-Schlag und auch einen Michael van Gerwen-Schlag. Und das im Finale muss man erstmal machen. Das ist noch nicht vielen Leuten gelungen. Aber trotzdem seine Schwäche einfach, die Konstanz, die man dann auch gesehen hat, am Dienstag dann beim PS Championship-Turnier, dann wieder in der ersten Runde raus und am schwachen Average. Das trägt leider sein Spiel. Das muss er natürlich irgendwie sehen, dass er das irgendwie einstellen kann. Aber ich glaube, das Rezept dazu hat er noch nicht gefunden. Und ich bin mir nicht sicher, ob er es überhaupt irgendwie findet. Also klar wird Kalm immer einer sein, wo man sagt, der ist gefährlich, wenn er sein A-Game spielt. Aber das kommt leider so selten vor, aus seiner Sicht.
Ja, definitiv. Und auch jetzt am Wochenende ist er ja dann ziemlich krachend ausgeschieden in der dritten Runde am Sonntag. Lass uns nochmal über seinen Finalgegner sprechen von Mannheim, Michael van Gerwen. Du hast ihn gerade kurz angerissen, nicht einfach den zu schlagen in dem Finale. In diesem Jahr ist es aber auch Ian White unter anderem schon gelungen und generell muss man sagen, Michael van Gerwen hat jetzt 7 European Tour Events in Serie nicht gewonnen. Hat zwar auch bei 2 gar nicht mitgespielt, das muss man fairerweise auch erwähnen. Dennoch, so eine Serie hat er seit 2013 noch nicht gehabt. Man muss ja auch konstatieren, er hat sein gewohntes Niveau wieder größtenteils seit der World Series, seit den beiden Siegen dort in Australien, in Neuseeland. Ganz grundsätzlich aber, woran liegt es, dass da so ein Turniersieg so lange auf sich warten lässt?
Ja, das ist schon eine Frage, die ich glaube ich auch selber stelle, denn ja, ich sehe auch auf jeden Fall, dass er seine Form schon wieder hat. Er hat in jedem Spiel ein Average über 100 gespielt in Mannheim. Und das ist ja das, was wir eigentlich von Michael van Gerwen gewohnt sind. Vor allem eben in der Sulevich 106 fast. Das war sehr, sehr stark. Das war ein super Match. Auch wenn Sulevich seine Chancen hatte. Aber auch gegen Ratajski und der Schützen waren die Average über 100 und auch im Finale. Was halt sein Spiel aktuell so ein bisschen ausmacht, ist, dass er ein paar Doppel liegen lässt. Und da kommen halt die Chancen für Gegner und die schaffen es mittlerweile, diese auszunutzen. Also Van Gerwen hat eigentlich jedes Jahr, so Mitte des Jahres, immer so ein kleines Formloch, so World Series so rum, nach dem Matchplay, da schaltet er so ein bisschen in den Ruhemodus und jetzt hat er ja auch dann beim Player Championship mitgespielt danach und da hat auch nicht gewonnen und hat danach den Mittwoch abgesagt und ist nochmal spontan nach Kirchenland in Urlaub geflogen. Das zeigt ja eigentlich auch, dass er irgendwie trotzdem nicht ganz zufrieden ist, wie es aktuell läuft. Kann er auch nicht, seine Maßstäbe sind andere. Wenn Van Gerwen antritt, dann zählt nur eins, das ist der Turniersieg. Und das hat er jetzt öfter nicht geschafft.
Ja, wir werden das weiter beobachten, wie es bei Michael van Gerwen weitergeht. Dennoch hast du das Gefühl, dass er ansetzen kann zu einem großen Run auf den Major-Events, die ja jetzt kommen, also die Players' Championship, da wird er jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr dran teilnehmen. Dann, klar, Gibraltar wird er noch spielen, aber dann kommen ja nur noch Majors. Ist das jetzt die Zeit von Michael van Gerwen in diesem Jahr?
Ja, da ist es eigentlich zu erwarten, dass er dann zur absoluten Topform aufsteigt. Das will er und ich glaube schon, dass er den einen oder anderen Titel holen wird. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie nacheinander jetzt Woche für Woche dann den großen Titel abräumt. Denn dazu ist die Konkurrenz einfach zu stark. Und dazu ist Van Gerwen dieses Jahr auch einfach zu angreifbar. Also zum Beispiel World Grand Prix, Double In, Double Out, das ist schon so ein Turnier, wo ich sage, da sehe ich Van Gerwen nicht in der absoluten, unangefochtenen Top-Rolle. Da würde ich schon auch sagen, dass andere Spieler da gute Chancen haben, vor allem in den frühen Runden. Hat Van Gerwen auch öfter gezeigt, dass er da nicht immer so souverän agiert. Vor allen Dingen im Set-Modus, finde ich, ist er noch eher zu schlagen als im Matchplay-Modus. Deshalb glaube ich, wird es davon sehr interessant zu sehen, ob Van Gerwen da überhaupt gewinnt. Würde ich jetzt erstmal sogar anzweifeln. Aber ja, so andere Events wie European Championship, Player Championship Finals, das sind so eigentlich so typische Van Gerwen-Turniere, wo er dann Runde für Runde die Gegner eigentlich dann niederkämpft. Und da würde ich schon behaupten, dass er auch weit kommen kann. Sondern auch Darts wird auch noch sehr interessant, denn da hat er die letzten Jahre auch nicht immer den besten Eindruck hinterlassen. Muss man sehen. Ich glaube schon, dass Van Gerven da Einzelturniere gewinnt und das wird auch sehr wichtig für ihn sein, denn der Mann lebt auch von Confidence. Und wenn er die nicht bekommt und die bekommt er eben nur durch Turniersiege, dann zweifelt der Mann auch ein bisschen. Das war auch bei der World Series schon zu sehen. Es war schon wichtig, dass er da zwei Dinger eingefahren hat, weil vorher war er auch so ein bisschen ratlos, so warum klappt der mir gerade nicht mehr so. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht Richtung WM. Aber da wird er, denke ich, schon ein, zwei Turniersiege brauchen für ihn selbst, dass er dann wieder auftritt als der Unbesiegbare im Early Pally. Aber ich gehe schon davon aus, dass er ein, zwei Major-Titel dieses Jahr auf jeden Fall noch einfällt.
Dann lass uns jetzt mal einen Haken machen hinter die European Tour. Gucken aber noch kurz auf die Order of Merit. Jetzt ein Event noch in Gibraltar in zwei Wochen oder übernächstes Wochenende. Max Hopp ist jetzt auf dem undankbaren 33. Platz abgerutscht, direkt 500 Pfund hinter John Henderson. Es wird also ein spannender Qualifier jetzt an diesem Freitag für Gibraltar. Hopp muss sich qualifizieren und das wird hart. Das haben wir im Verlauf der Saison gesehen. Er war jetzt auch bei gar nicht so vielen Events dabei. Ja, der Druck ist besonders groß jetzt bei ihm. Hast du ein gutes Gefühl, was seine EM-Chancen betrifft? Er hat ja eine besondere Verbindung zu dem Turnier nach seinem tollen Halbfinaleinzug letztes Jahr.
Ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich finde, dass er bei den Players' Championships wirklich sehr gut gespielt hat. Auch wenn das die Ergebnisse vielleicht gar nicht so zeigen. Wir hatten da halt viele 6-5-Ergebnisse von Hopp. Aber ich fand, dass er da echt vor dem Scoring einen guten Eindruck hinterlassen hat. Er wird auch gesetzt bei seinem Qualifier, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Dennoch ist dieser Qualifier ja übelst hart. Also das ist ja eigentlich fast so ein kleines Player-Championship-Turnier, weil da so viel Druck drauf steht, wie du sagst. Oftmals ja zwei Qualifier hintereinander und da sind so viele Top-Spieler dabei. Da ist natürlich auch die Setzposition gar nicht mal so ein großer Vorteil. Da kann man auch trotzdem auf starke Namen in Runde 1 treffen. Aber ich glaube schon, dass Hopp es schafft. Ich hoffe natürlich auch, dass er es schafft, weil selbst bei einer Quali sind es erst nur 1.000 Pfund und dann muss er auch trotzdem mal mindestens, denke ich, noch an erstmal nach vorne Gibraltar kommen. Da kann man natürlich nur hoffen, dass es vielleicht gegen einen Host Nation Qualifier geht. Das wäre natürlich vielleicht da in dem Fall Losglück für Hopp. Darauf kann man natürlich auch nicht hoffen. Er hat aber, denke ich, noch in der eigenen Hand. Also wenn er sich qualifiziert, dann denke ich schon, dass es reichen kann. Aber man muss natürlich auch schauen, was die Leute davor und dahinter machen. Brandon Dolan, Justin Fife, John Henderson knapp vor ihm, William O'Connor, das sind natürlich alles Spieler, die auch beim UK Qualifier durchkommen können. Das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Also der Freitag ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Für ihn eigentlich in dem Fall sogar wichtiger als der Samstag und Sonntag, die wiederum dann für Gabriel Clemens etwas wichtiger sind.
Genau, perfekte Überleitung. Über den wollte ich nämlich auch noch sprechen, denn wir müssen ja auch mal schauen auf das Grand Prix Race. Da sind jetzt nur noch zwei Events zu spielen. Players Championship 25 und 26. Gabriel Clemens liegt 2000 Pfund hinter Mervyn King. Mervyn King ist als 16. von der Pro Tour Order of Merit dabei. Clemens als 17. so gerade raus. Zwei Events, wo man für ein Halbfinale gerade mal 3.000 bekommt. Ich sag mal so, es sieht sehr eng aus, aber ich glaube, das ist ziemlich schwer, an zwei Events 2.000 Pfund auf Mervyn King gut zu machen, oder? Da braucht er schon mindestens einen richtig guten Run.
Ja, er wird einen Run mindestens, denke ich, zum Finale benötigen, weil King wird auch gesetzt sein, der ist höher gesetzt als Clemens. Clemens wird auch tief gesetzt sein, das heißt, er wird tendenziell in der dritten Runde wieder einen Top Gun erwischen, falls diese sich nicht vorher verabschiedet. Und das macht eben halt nicht einfacher, vor allem weil King sich ja eben wehren kann. Das reicht halt nicht, wenn Clemens, sag ich mal, zweimal 1.000 Pfund aufholt. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass King zusammen mit Null nach Hause fährt. Das glaube ich nicht und das wird, denke ich, auch nicht passieren. Die Chance war eigentlich am Mittwoch da, wo er vier Matches hatte gegen Dave Chisnell, wo ich danach auch gegen Benito Thunderpass zugetraut hätte und dann gegen Ron Henderson, dass er dann da vielleicht den Rückstand auf Null setzen kann. Und dann hätten wir jetzt ein völlig ausgeglichenes Rennen. Es wird sehr, sehr schwierig. Also am Samstag müsste man, auch, denke ich, schon mindestens mal 1.500 Pfund aufholen auf King. Und dann ist man immer noch nicht sicher. Aber von hinten kann auch noch ein José de Sousa kommen. William O'Connor auch noch nicht ganz raus. Brutal schwer fanden. Der hat sich 2005 aus Riesa noch ein bisschen entfernt. Da wäre noch einer, wo ich gesagt hätte, auf dem Floor vielleicht schlagbar, dass der vielleicht ein bisschen Federn lässt und man da noch was gut machen kann. Aber es sind auch 3000 Pfund auf Pfannenberg. Das wird wohl nicht mehr reichen. Tendenziell würde ich jetzt sagen, eher nein. Das wäre natürlich extrem bitter, auf Platz 17 dann nicht reinzurutschen. Also den Gacker würde ich auch mega gönnen, weil er sich einfach auch verdient hat. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und vielleicht packt er nochmal so einen Run aus. Das hat er öfter gezeigt, dass er es kann. Mal abwarten. Also ich würde es auch nicht kategorisch ausschließen, aber die Tendenz geht leider eher Richtung Mervyn King.
Ja, ich ahne es auch schon oder ich befürchte es auch schon, dass es nicht ganz reicht. Wäre jetzt das auch das zweite Mal relativ knapp. Er war ja lange auch in sehr guter Ausgangsposition fürs Matchplay, hat dann aber ein paar zu viele Erstrundenniederlagen einstecken müssen. Auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, auch danach Gibraltar. Das sind jetzt spannende Wochen und wir werden das weiter beobachten. Wünschen dann natürlich den Deutschen aus lokalpatriotischer Sicht auch viel Erfolg. Und ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, Marvin, für deine Zeit. Das hat wieder Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne.
Und wir hören uns demnächst. Ich danke dir. Mach's gut.
Ciao.
Soweit also die Eindrücke von Marvin van den Boom zur aktuellen Entwicklung bei der PDC. Nächste Woche geht's weiter oder beziehungsweise jetzt am kommenden Wochenende geht's weiter mit den Players Championship Events 25 und 26. Da werden die letzten Teilnehmer am World Grand Prix ermittelt. Eine Woche später oder ein Wochenende später, am übernächsten Wochenende, dann geht's für die PDC nach Gibraltar. Dort Gibraltar Darts Trophy, letztes Turnier auf der European Tour. Da werden die letzten Plätze für die European Championship ausgespielt. Die finden dann, oder die inoffizielle EM findet dann vom 24. bis 27. Oktober in Göttingen statt. So, und wenn wir jetzt da schon angekommen sind thematisch, dann ist auch die Weltmeisterschaft gedanklich nicht mehr weit. Und einen weiten Blick voraus, den wirft zum Abschluss der heutigen Folge The Gentle höchstpersönlich Mensur Suljovic auf Marvins Frage, ob es denn mit dem Sieg von Wien im Rücken, also seinem Heimturnier vor ein paar Wochen, dann vielleicht auch mal endlich bei der Weltmeisterschaft mit einem erfolgreichen Turnier klappen kann. Danke fürs Zuhören, sage ich vorab. Wie immer dran denken, Checkout abonnieren und weitersagen und dem Dartsport treu bleiben. Und jetzt Mensur Suljovic.
Nein, ich habe dieses Jahr gesagt, ich sage immer wieder, hoffe es, dieses Jahr habe ich gesagt, ich werde Weltmeister. Ich hab nichts anderes vor, ehrlich, außer Weltmeister zu werden. Alles andere, was ich jetzt sage, oder ist falsch, nur Weltmeister zu werden. Ich schätze mir auch, ich habe die Chance, okay, das ist ein Topspieler, aber es kann immer jeder einen schlechten Tag haben und ich einen guten und dann, ich gebe nicht auf und ich möchte Weltmeister werden.